Das Ensemble charakterisiert. Aufgrund der Präzision wird man dann über die Riesenüberlassbedingung die Granularität der globalen Zeit festlegen. Und wenn ich die globale Zeit habe, dann kann ich die Spacetime festlegen und kann einmal schauen, wie genau mein Modell der Zeit mit den Anforderungen der Wirklichkeit übereinstimmt. Das sind also die drei Schritte. Zuerst Synchronisation, dann Festlegung der Granularität und dann Analyse der Genauigkeit des Modells. Jetzt wollen wir uns anschauen in dieser Folie, was bestimmt eigentlich die Genauigkeit der Synchronisation? Wir haben ja die Formel gehabt mit Byzantin-Fehler und so weiter. Wir haben gesehen, dass der byzantinische Einfluss nicht sehr groß ist, ein Faktor von 2 oder so. Was aber die anderen Parameter, die bestimmend sind, sind eigentlich das Drift-Offset und der Delay-Jitter. Wollen wir die beiden einmal getrennt anschauen? Weil dass byzantinische Fehler auftreten, das ist ja an sich ein seltenes Ereignis. Die treten ja nicht oft auf. Und wenn die einmal auftreten, na, dann verschlechtert sich vielleicht die Synchronisation kurzfristig. Im nächsten, wenn es ein transienter byzantinischer ist, ist wieder alles in Ordnung. Und die Art der byzantinischen Fehler, die auftreten, ist ja nicht so, dass eine Komponente wirklich so boshaft ist, wie wir es skizziert haben, sondern dass vielleicht die eine Nachricht verloren geht und die andere kommt an und damit unterschiedliche Mengen von Nachrichten für die Synchronisation herangezogen werden und dass es wirklich genau so schlimm ist, wie wir im Worst Case angenommen haben, ist eher unwahrscheinlich. Also der Einfluss dieser byzantinischen Fehler auf die Synchronisation ist eher, würde ich sagen, gering. Was aber natürlich sehr bestimmend ist, Drift Offset und Delay Jitter. Zum Drift Offset haben wir gesagt, das hängt an von der Länge des Synchronisationsintervalls und von der Qualität des Kristalls. Und bei der Qualität des Kristalls haben wir wieder gesagt, da unterscheidet man zwischen einem systematischen Fehler, der sich aufgrund des Feinschliffs des Kristalls ergibt, und einen stochastischen Fehler. Also bei der systematischen 2 Größenordnung über dem stochastischen. Wenn ich also sehr genau synchronisieren will, kann ich das Drift-Offset dadurch herabsetzen, dass ich sehr oft resynchronisiere. Und sehr oft resynchronisieren heißt aber, dass man sehr viele Synchronisationsnachrichten austauschen muss. Deshalb ist das irgendwie, gibt wieder eine Last für das System, diese Synchronisationsnachrichten. Und deshalb wäre es natürlich sinnvoll, wenn man ein Verfahren entwickelt, wo die Synchronisation sozusagen im impliziten Piggyback des normalen Verkehrs läuft, dass ich keine extra Synchronisationsnachrichten brauche. Und dieses Verfahren ist zum Beispiel im DTP-Protokoll, das wir im Folge noch behandelt worden, realisiert. Da nimmt man sozusagen die Synchronisation mit dem normalen Verkehr mit und braucht dann keine extra Synchronisationsnachricht. Wie man das macht, wollen wir dann, wenn wir zum DTP-Protokoll kommen, genau erklären. Damit kann ich natürlich sehr oft synchronisieren, ich kann zum Beispiel alle Millisekunden synchronisieren und damit ist dieser Z-R-Int sehr klein, also sagen wir 10 hoch minus 3 oder sogar 10 hoch minus 4, 10 hoch minus 5. Und wenn es hoch auch noch 10 hoch minus 5 ist, bin ich da bei 10 hoch minus 10 Sekunden. Und damit bin ich natürlich weit außerhalb dessen, was mir wirklich wehtut. Weil es ist so, in normalen technischen Prozessen ist eine Mikrosekunde ausreichend. Weil ja die normalerweise geben sie ja dann irgendwann am Ende ein Signal an einen Aktuator und wenn der Aktuator mechanisch ist, dann müssen sie ja Energie aufbauen, um irgendwas zu bewegen und Energie aufbauen in einer Mikrosekunde können sie nicht mehr so viel. Also anders ist es natürlich zum Beispiel bei einer Motorsteuerung, die sind mechanisch eigentlich die schnellsten Prozesse, die mir bekannt sind, wo sie nur über piezoelektrischen Effekt ein Ventil kurz öffnen. Und das kann natürlich sehr schnell gehen. Es geht also in Mikrosekunden. Wenn Sie aber in die Kernphysik gehen, sagen wir im CERN, diese ganzen Nuklearexperimente machen, dann möchte ich natürlich eine wesentlich feinere Auflösung haben. Dann möchte ich vielleicht runtergehen zu Nanosekunden oder sogar zu Pikosekunden. Und dann tritt der zweite Terminus bestimmen. Also die erste haben wir gesagt, den kann man relativ durch häufiges Resynchronisieren und durch gute Kristalle kann man den sehr klein halten. Also Mikrosekunde technisch überhaupt kein Problem. Der zweite Term ist dieser Delay Jitter. Das heißt, wie genau können Sie, also welche Verzögerung, welchen Jitter haben Sie beim Lesen dieser Nachricht? Und der Delay Jitter hängt natürlich sehr stark ab, erstens einmal, auf welcher Ebene einer Architektur Sie synchronisieren. Wenn Sie auf der Applikationsebene synchronisieren, dann ist der Delay Jitter die ganze Unsicherheit oder die ganze Verzögerung des Betriebssystems drinnen. Wenn die Betriebssysteme so sagen, sie schicken eine Nachricht, dann muss erst die Nachricht schedulen, dann muss die Nachricht vielleicht warten, dann gibt es Arbitration im Kommunikationskanal. Also es gibt alles rein, damit die Legit relativ groß sein. Ich habe hier Folie. Hier, wenn man sagt, wenn man es auf der Applikationsebene synchronisiert, ist der D-Legit in der Größenordnung von Millisekunden. Das heißt, da können Sie es nicht viel besser synchronisieren auf Millisekundengenauigkeit. Wenn es runtergeht ins Betriebssystem und diese ganzen Verzögerungen, die das Betriebssystem im Delay bringt, ausschalten, dann kommen Sie vielleicht runter auf 10 Mikrosekunden bis 100 Mikrosekunden, weil Sie immer noch das Problem haben, dass das Kommunikationssystem selbst Ihnen einen Delay-Cheater einbringt. Weil Sie an Ethernet denken oder irgendwas, da gibt es eine Kollision und plötzlich, oder da gibt es also eine ganze Menge von Effekten in der Kommunikation. Was Sie also brauchen, ist eine möglichst exakte Abschrankung der Laufzeit der Nachricht zwischen Sender und Empfänger. Wenn die Nachricht natürlich wie in einem Ethernet-Switch dazwischen gespeichert wird, dann geht diese Zeit der Speicherung voll in den Delay-Jitter hinein und Sie werden natürlich schlecht synchronisieren können. Das heißt, Sie brauchen letztendlich dann ein Kommunikationssystem, das Ihnen eine deterministische, das heißt eine vorhersehbare Nachrichtentransport garantiert. Und das ist immer schwierig, wenn das Kommunikationssystem Arbitration hat. Selbst in einem Client-System haben Sie zwar eine prioritätsgesteuerten Nachrichtenverkehr, Sie können also der Synchronisationsnachricht die höchste Priorität geben, aber das Problem bei so einem Kernsystem ist, dass Sie Preemption nicht unterstützen. Das heißt, auch wenn Sie die höchste Priorität haben, muss die höchst priore Nachricht unter Umständen warten, bis die niederste priore Nachricht fertig geworden ist. Kern ist wie lang die Nachrichten ungefähr? Also ungefähr 60, 70, je nachdem wie viele Datenfelder sind, oder bis zu 80 Bit. Wenn ein Bit eine Mikrosekunde braucht, das ist so der schnellste Kern mit einem Megabit pro Sekunde, haben Sie da schon einen Jitter von 80 Mikrosekunden, der Ihnen rein durch das Warten, bis Sie kommen. Also damit wir das auch nicht quasi wirklich werden, Sie brauchen also eine andere Art von Kommunikationssystem, das Ihnen die Zeit, die die Nachricht braucht, deterministisch vorgibt. Es gibt eine Methode, die neuliegend ist, dass man, wenn man ein intelligentes Kommunikationssystem hat, sozusagen schaut, wann ist die Nachricht angekommen, die Uhrennachricht, und wann wird sie ausgeschickt, also wie lange ist sie verzögert worden, und dass ich diesen Delta-Wert der Verzögerung in die Nachricht reinschreibe, damit der Sender weiß, die Nachricht ist so lang verzögert worden, und damit kann ich das ausgleichen. Und das nennt man eine Transparent Clock. Das ist hier nicht auf der Folie, schreibe ich vielleicht auf. Eine transparente Clock. Das heißt, ein Clocking-System, das zwar mit den Verzögerungen im Kommunikationssystem lebt, aber diese Verzögerung dadurch korrigiert, dass die Synchronisationsnachrichten entsprechend diese Informationen mitbekommen und damit der Sender sagen kann, die Nachricht ist jetzt um 50 oder um 100 oder um 200 Mikrosekunden verzögert worden. Dieser Verfahren, das wird eingesetzt im IEEE 1588, auch im TTP wird es ein Standardverfahren und ist ein neuliegendes Verfahren, um den bekannten Cheater, wenn er bekannt ist, auszuschalten. Aber normalerweise, wenn man eben hier eine zeitgesteuerte Kommunikation hat und Punkt-zu-Punkt-Verbindungen hat, dann kann man diesen Wert Epsilon auch sehr klein halten. Klein halten heißt, andere Folie hier, das ist letztendlich darauf ankommt, wie genau können Sie eine Bitzelle abtasten beim Empfänger. Dann haben Sie die Verzögerungen im Netz, aber dann, und da, das ist ja, funktioniert ja hardware-mäßig auf einen gewissen, mit der Schmidt-Trigger, das sind die Hardware-Schaltung kennen, und irgendwann ist einmal dann das 0 und 1 Niveau überschritten und man kann dann hier eine Ereignis auslösen, das sagt, jetzt ist die Nachricht angekommen. Und das hängt dann irgendwie von den Kapazitäten und den Verzögerungen ab, wird aber in der Größenordnung einer Bitzelle liegen. Also eine Bitzelle wird Ihnen, so wenn Sie jetzt mit der Gigabit synchronisieren im Ethernet, wie lange ist dann eine Bitzelle?
Nanosekunde.
Ist eine Nanosekunde, also Sie können dann das auf eine Nanosekunde runterdrücken. Man kann es noch besser machen, indem man nicht nur eine Bitzelle anschaut, sondern eine ganze Menge von Bitzellen anschaut und diese Bitzellen mit einem statistischen Verfahren alle beobachtet und so schaut, dass man also nicht eine, sondern alle mit berücksichtigt. Das macht man zum Beispiel mit dem GPS-System. Das GPS-System ist ja ein System, das aufgrund der Zeitverzögerung des Satellitensignals die Position bestimmt und der Nanosekunde ist ja eine Position, wie lange braucht das Licht für eine Nanosekunde? Wie weit läuft das Licht in einer
20
Nanosekunde?
Zentimeter. 30 Zentimeter.
Also Lichtfuß, ich kann
Ja,
es leicht merken, eine
Licht.
Nanosekunde ist ein Lichtfuß, also 30
Elektrisch, 20.
Zentimeter ungefähr. Das heißt, Sie wollen das schon sehr genau machen. Natürlich haben Sie im GPS atmosphärische Störungen mit Wolken oder Gewitter oder was ist, das verzögert natürlich diese andere Wellenwiderstand der Leitungen und über diese Fehler kommen schwer hinweg. Also Sie kommen im GPS, die Auflösung ist irgendwo bei 10 Meter, das heißt, Sie haben da ca. 30 Nan und 40 Nanosekunden Zeitunterschied. Aber im Prinzip können Sie, wenn es noch mehr, können Sie auch in Pikosekunden runtergehen. Die Frage ist nur, brauchen Sie es? Im CERN haben die Synchronisationsverfahren da jetzt dran, wo sie das nutzen wollen, weil sie in ihren Experimenten eben auf Pikosekunden genau wollen, aber in der normalen Technik ist man mit der Mikrosekunde ausreichend bedient und braucht eigentlich nicht mehr. Gut. Das haben wir, glaube ich, behandelt. Bitte noch ein paar Worte zur externen Synchronisation sagen. Wir haben bisher nur von der internen Synchronisation gesprochen. Also wie kann ich ein Ensemble von Uhren intern zusammenführen? Aber das hilft ja noch nicht. Das können ja alle Uhren zwar sehr gut intern synchronisiert sein, aber alle schneller gehen als die Zeitreferenz außen. Ich muss also jetzt eine externe Synchronisation reinbringen und wirklich die Sekundenmetrik in mein System reinbringen. Und diese interne und externe Synchronisation ergänzen sich eigentlich sehr gut. Die sind irgendwie komplementär zueinander. Die interne Synchronisation gibt mir eine hohe Verfügbarkeit und eine sehr gute Stabilität im Kurzzeitbereich. Die externe Synchronisation gibt mir sozusagen die Langzeitstabilität. Das ist also auf die Länge hin. Und bei der externen Synchronisation, wenn man jetzt einmal davon ausgeht, dass man hier mit keinen Intrusions hat, und selbst das ist in dem Fall nicht ganz so einfach, dass sich so bösartige Menschen da versuchen, die Synchronisation zu stören, können Sie eigentlich davon ausgehen, dass man bei der externen Synchronisation eigentlich eine Fehlertoleranz nicht wirklich braucht. Weil wenn Sie ein GPS-Signal bekommen, entweder kriegen Sie es oder Sie kriegen es nicht, aber dass Sie ein GPS-Signal wirklich bewusst falsch kriegen, ist eher unwahrscheinlich. Das heißt, Sie können jetzt sinnvollerweise die Uhrenrate, also die Geschwindigkeit, über längere Intervalle mit der externen Synchronisation zentral anpassen und den Uhrenstand mit der internen. Und das ist eine optimale Kombination, meiner Meinung nach, im Synchronisationssystem, hier haben wir einige Arbeiten dazu geschrieben, und zwar, dass man die Rate, also die Geschwindigkeit der Kristalle aufgrund einer externen Synchronisation über längere Zeit, das kann über Stunden sein, anpasst, und den Uhrenstand, also die Abweichung über die interne Synchronisation. Es gibt natürlich Algorithmen, das ist eine ganz interessante Sache, die versuchen auch bei der internen Synchronisation die Rate zu verbessern. Das heißt, dass man die Rate, nicht den Stand, sondern die Uhrenrate über die interne Synchronisation adaptiert. Und diese Algorithmen sind regelungstechnisch enorm schwierig, weil es hier ein Feedback gibt. Das ist interessant, ich habe mal einen Dissertanten gehabt und den gebeten, dass er im Rahmen seiner, ich war Elektrotechniker, kein Informatiker, im Rahmen seiner Dissertation untersuchen soll, wie man einen optimalen Algorithmus findet, um die Uhrenrate anzupassen. Und der hat ein halbes Jahr lang herumprobiert und der war regelungstechnisch relativ gut und gesagt, na, das bringt er nicht zusammen, das nachzuweisen, wie das geht. Dann haben wir ein anderes Thema gefunden. Das hat mich immer beschäftigt. Ich war dann einmal bei Honeywell in den USA, im Forschungslaboratorium in Minneapolis, die auch mit Uhrensynchronisation arbeitet und hat mit denen das gleiche Problem diskutiert, ob die Raten anpassen. Das haben wir ein Jahr lang herumprobiert und haben das aufgeben lassen. Warum? Wenn ich die Rate anpasse, dann kann ich unter Umständen regelungstechnisch in Schwingungen kommen. Und es gilt jetzt genau, den Bereich abzugrenzen, wo diese Schwingungen nicht auftreten können. Und das ist einfach mathematisch extrem aufwendig, das sicher abzugrenzen. Wenn Sie aber jetzt ein System bauen, das für sicherheitskritische Anwendungen, zum Beispiel für Flugzeuge oder was, gedacht ist, dann müssen Sie den Zertifizierungsbehörden angeben, unter welchen Bedingungen das System wirklich sicher funktioniert. Und wenn Sie keinen Algorithmus haben, keine klare Schranke festlegen können, wird das nicht akzeptiert. Das heißt, ein Algorithmus, der in der Praxis gut funktioniert, wo Sie aber nicht nachweisen können, unter welchen Bedingungen er gut funktioniert und die Grenzen genau abschauen können, ist eigentlich in sicherheitskritischen Systemen nicht einsetzbar. Sie müssen nachweisen können, denn genau verstehen, das ist bei der Ratenkorrektur einfach sehr schwer möglich, oder vielleicht bringen es einige Leute zusammen, ich bin gerade so ein ausgefeilter Regelungstechniker, der das kann, aber es haben sich jedenfalls einige Leute schon die Zähne ausgebissen, um das nachzuweisen. Deshalb scheint mir eine dynamische Ratenanpassung in der Uhrensynchronisation problematisch, wenn sie nicht die entsprechende Theorie dazu entwickelt haben. Und man braucht sie eigentlich nicht, weil man ja, wie gesehen haben, mit den normalen Parametern sowieso den Bereich abdecken kann, wo die Quarze eigentlich ausreichend genau sind, dass man diese Mikrosekunde, die man technische Prozesse braucht, leicht erreicht. Was aber natürlich sinnvoll ist, dass sich systematische Ratenfehler, also die durch den Schliff des Kristalls erreicht werden, ausschalte, und das kann ich über die externe Uhrensynchronisation sehr sauber machen, und da war keine Gefahr, dass da irgendwas zu schwingen anfängt. Weil ich habe da einfach eine externe Referenz und da schaue ich mal, ob die Uhr im letzten 10 Stunden systematisch, wie weit die abgewichen ist von dem externen Referenzwert, und kann dann sagen, man muss jetzt einfach bei der Uhr systematisch pro, was, 1 Million Schwingungen, 3 Schwingungen dazuzählen, weil die einfach systematisch langsamer ist. Und diese Kombination eines zentralen externen Synchronisationsalgorithmus mit einem fehlertoleranten internen Synchronisationsalgorithmus ist meiner Meinung nach aus technischen und Kostengründen die ideale Kombination, um ein hochzuverlässiges System aufzubauen. Das werden wir im Wesentlichen behandeln. Ein weiterer Punkt bei der Zeit ist noch die Blackout-Survivability. Und das ist insofern interessant, weil es kann vorkommen, dass durch eine elektromagnetische Störung der gesamte Kommunikationsverkehr gestört ist. Das heißt, ich habe mir bisher immer angenommen, eine Nachricht geht verloren. Das war die Annahme. Das ist aber bei so Blackouts nicht möglich. Ich kenne nur die Geschichte, wenn man bei General Motors in Michigan, und die haben gesagt, die fahren mit ihren Autos, wenn sie testen, immer nach Huntsville, Alabama, weil dort sind so starke von dem Militär, so starke Radaranlagen, die so viel Energie in den Raum geben, dass die gesamte Elektronik davon betroffen wird und ausfällt. Und wenn es im Huntsville-Raum die Autos gut funktionieren, dann funktionieren sie überall. So ungefähr. Das heißt, es kann zu einem Verlust über ein gewisses Zeitintervall von allen Kommunikationsnachrichten kommen. Und die Frage, die sich dann stellt, wie lang kann ein Synchronisationssystem so ein Blackout überleben? Und das hängt natürlich davon ab, wie genau sind die, wie knapp sind in ihrer Synchronisationsbedingung dieses Verhältnis zwischen Präzision und Granularität gewählt haben. Wenn die Präzision um einiges größer ist als die Granularität, dann haben sie dazwischen sozusagen ein Intervall, während dem die Uhren frei laufen können und sie laufen noch immer nicht aus der Reasonable Condition raus. Das heißt, wenn Sie ein gutes Uhrensynchronisationssystem bauen, werden Sie versuchen, möglichst gut auch die Raten im Griff zu halten über externe Synchronisation und vielleicht bei der Festlegung der Synchronisationsbedingungen ein bisschen großzügig zu sein, dass Sie nicht sagen, Sie gehen nur die Synchronisations-, diese Reasonable-Bedingung sagt Ihnen ja nur, dass die Uhrensynchronisationspräzision kleiner sein muss als die Granularität. Wenn Sie aber sagen, die muss etwas mehr kleiner sein, also wenn Sie sagen, die muss, ich weiß nicht, ist nicht ein Pi ist die Granularität als größer als ein Pi, sondern größer als 2 Pi, dann haben Sie noch ein Pi sozusagen als Buffer für das Blackout, und Sie gehen jetzt, solche Blackouts dauern ja normalerweise nur recht kurz, also in der Größenordnung von unter einer Millisekunde, und damit können Sie dann dieses Blackout überleben und die Synchronisation nicht verlieren und sind dann auch ein System, das Blackout resistent ist. Das haben wir schon gesprochen, damit sind wir fertig. Damit habe ich das Kapitel Uhrensynchronisation abgeschlossen. Wenn es da irgendwelche Fragen gibt, Sie sehen, es ist natürlich ein ganz zentrales Kapitel für verteiltes Echtzeitsystem, nachdem die zeitgesteuerten Systeme immer mehr an Bedeutung gewinnen und das auch immer wichtiger werden in der Zukunft. Gibt es dazu Fragen?
Bitte sehr. Wie funktioniert eigentlich die Uhrensynchronisation beim CAN-Bus?
Beim CAN?
Ja.
Naja, da gibt es ja 2 Arten von CAN-Bus. Da gibt es das normale CAN, das hat keine Uhrensynchronisation. Und dann gibt es eine Erweiterung von CAN, das nennt sich Time-Trigger-CAN, TT-CAN. Und das funktioniert nach einem zentralen Masteralgorithmus, ohne Fehlertoleranz. Also Sie haben einen Knoten, der schickt periodische Zeitsignale raus und Neuronen synchronisieren sich auch. Weitere Fragen? So, wir machen also jetzt so gedanklich einen Bruch und kommen zum nächsten Block. Und der nächste Block ist über die Modellierung, über den Aufbau eines Modells, eines Echtzeitsystems. Und da wollen wir mal am Anfang uns ein bisschen philosophisch über Modellierung insgesamt unterhalten, dass wir mal hier das aus einer etwas allgemeineren Sicht sehen. Weil ich mich in den letzten paar Jahren ganz aus Interesse sehr intensiv beschäftigt mit Modellierung an sich und damit der Komplexität von Systemen. Wenn man sich die Entwicklung der EDV in den letzten 10 Jahren ansieht, so sieht man das eigentlich, und das haben wir ja zu Beginn der Vorlesung bei den Kosten der Halbleitertechnik gesehen, dass die Hardwarekosten eigentlich immer geringer werden und die Hauptkosten des Systems liegen in der Komplexität, ein System zu verstehen. Und diese Komplexität nimmt natürlich mit der Größe des Systems zu. Und wenn Sie heute schauen, wo in der Industrie bei großen Projekten das Geld ausgegeben wird, so ist es in der Software und im Verständnis des Systems. Ich will nicht mal sagen in der Programmierung, sondern in kognitiven Komplexität, im Verständnis des Systems. Die Frage, die wir uns stellen müssen, können wir Systeme bauen, die man leicht versteht? Also Cognitive Simplicity. Und es gibt einen Bericht aus dem Jahr 2007, von der US Academy of Science, der sagt, dass diese Simplicity eigentlich der Schwerpunkt der Informatiksysteme sein sollte, und Simplicity erfordert eben einen enorm hohen Aufwand. Es ist viel leichter, etwas kompliziert darzustellen als einfach. Und Sie kennen ja die Geschichte von diesem chinesischen Botschafter, der zu seinem Fürsten oder König geht und sagt: Entschuldige, ich habe einen 10 Seiten langen Bericht abgegeben, ich habe nicht die Zeit gehabt, den Bericht auf eine Seite zu kürzen. Also, wenn jemand kommt mit einem System, wo 10.000 oder 1.000 Seiten Dokumentation da sind, dann ist es schon, vergessen Sie, das liest keiner. Da sind Fehler drinnen, da sind Schwierigkeiten drinnen. Und das sehen Sie immer wieder. Aber um was es geht, ist, Systeme einfacher zu machen. Und was heißt einfach? Einfach heißt, dass der durchschnittliche Mensch, der natürlich die entsprechende Vorbildung haben muss, also der Benutzer, sich schnell mit den Konzepten in der Darstellung des Systems zurechtfindet und die irgendwie mit seinen Cognitive Landscape, wie ich das nenne, oder mit diesem Erfahrungshorizont, mit seiner Erfahrung zusammenbringen kann. Also das hat mit der Konzeptbildung. Wir werden über diese Konzeptbildung und über das Ganze noch viel intensiver mit denjenigen, die in die nächste Vorlesung gehen, die ja nur im kleinen Kreis stattfindet, sprechen. Ich möchte aber hier noch einige Punkte besonders herausarbeiten. Und zwar das Erste, dass wir die Welt erkennen durch Modelle. Alles, was wir in unserem Kopf haben, sind Modelle der Welt. Ob die Modelle richtig sind oder nicht, das lassen wir dahingestellt. Das sind jedenfalls, Modellbildung erfolgt nach der Nützlichkeit und nach der Einfachheit. Sie sind nützlich, um dass wir uns bewegen können und einfach. Und wir bilden uns immer Modelle aus dem Sinn der Utility heraus, des Nutzens heraus. Das sehen Sie schon bei kleinen Kindern, die ganze Sprachentwicklung ist eine Modellbildung, dass man gewisse Konzepte entwickelt, wenn man die eben braucht, um sich in der Welt zu orientieren. Und ein Modell, was ist ein Modell? Ein Modell ist immer eine Abstraktion, eine Vereinfachung der Wirklichkeit von einem gewissen Standpunkt aus bezogen. Wenn ich jetzt an ein Computersystem gibt, gibt es natürlich eine Unmenge von Modellen. Ich kann sagen, die Modelle sind, wie das System funktioniert. Das wäre ein funktionales Modell. Wie das System, wie viel Energie es verbraucht, wie zuverlässig es ist, wie schnell es ist, was es kostet, wie der mechanische Aufbau ist. Das sind alles Modelle, wobei jedes Modell eben eine Frage beantwortet. Und die Frage, die beantwortet wird, bestimmt, welche Dinge in das Modell reinkommen und welche nicht. Und wenn ich sozusagen ein Modell haben will, das alle Fragen des Systems beantworten kann, dann ist das eine hoffnungslose Sache, weil dann bin ich beim System selbst. Das ist genauso kompliziert wie das System an sich. Das heißt, ich brauche eine kristallklare Formulierung der Frage, die ich an das Modell stelle. Wenn ich nicht die Fragen definiert habe, die ich an das Modell stelle, kann ich kein Modell bauen. Und diese Frage, die ich an das Modell stelle, bestimmt mir den Abstraktionspunkt, auf dem ich hinschaue. Und je nachdem, welche Fragen ich beantwortet bin, das entscheidet dann, was in dem Modell wichtig ist und was nicht wichtig ist. Wir wollen hier Realzeitsysteme modellieren, und zwar die Frage, die wir stellen, was hat das System für eine Funktion, wobei Funktion gesehen wird, Wert plus Zeit. Also welches Verhalten hat es im Wert- und Zeitbereich? Wie kann ich ein Modell darstellen im Wertebereich und im Zeitbereich? Weil wir gesehen haben, wir aus der Vorlesung vorher, wir brauchen das Zeitempfinden. Das heißt, jedes Modell eines Echtzeitsystems, das von der Zeit abstrahiert, und das machen sehr viele Modelle, ist eigentlich unbrauchbar. Und ich muss sagen, das ist ein Leiden der Informatik, dass in den vergangenen 30 Jahren viele Modelle der Informatik aus der Mathematik kommen und die Mathematik von der Zeit abstrahiert. Und damit geht eigentlich sozusagen das, was wir wissen wollen, nämlich das Zeitverhalten eines Systems, geht verloren. Und wenn Sie da mal die Zeit haben, im Internet herumzuschnüffeln, dann gehen Sie mal auf die Arbeiten von Ed Lee, das ist ein Professor in Berkeley, der sagt, dass man eigentlich die ganze Theorie der Informatik am Kopf stellen muss, weil die hier die Zeit nicht ausreichend berücksichtigt. Wenn wir so ein Modell für Echtzeitsysteme aufbauen, dann ist das Erste, dass wir sagen, die Zeit, die müssen wir auf jeden Fall beinhalten, von der dürfen wir nicht abstrahieren. Von vielen anderen Dingen können wir abstrahieren, aber nicht von der Zeit. Das ist einmal Punkt 1. Und zwar die Zeit als physikalische Zeit. Wie man sagt, Cyber-Physical Systems sind Systeme, wo der Computer mit der physikalischen Realität in Wechselwirkung tritt, und die physikalische Realität ist durch die physikalische Zeit geprägt. Deshalb muss auch das Computersystem ein Wissen über die physikalische Zeit haben. Und in der Informatik, in der theoretischen, werden dann so Begriffe eingeführt wie temporale Logik. Um nahezulegen, dass in dieser Logik die Zeit eine Rolle spielt. Und wenn Sie schauen, was da für Operatoren drin sind, das heißt eventually, forever und so fort, das sind alles Operatoren, die eigentlich von der Zeit wieder abstrahieren. Das heißt, irgendwann einmal wird was passieren und so fort. Und das ist ein ganz ein großes Problem, dass wir hier eigentlich keine wirklich saubere Theorie haben, die die Zeit als First-Class-Citizen, also als wirklich als zentrales Element mit einschließt. Das ist einmal das Erste. Über die Verständlichkeit habe ich gesprochen. Da muss ich das Modell natürlich so bilden, dass es in die Konzepte und die Begriffe, die ich bilde, mit den ingenieurmäßigen Grundlagen des Benutzers übereinstimmen. Und dann die formalen Aspekte sind natürlich wichtig, wenn sie den Abstraktionen, die ich habe, wenn die unterstützt werden. Wenn die nicht unterstützt werden, sind sie wertlos. Also ich muss da wirklich schauen, ob der Formalismus in der Modellbildung den Zielen der Abstraktion übereinstimmt. Und jetzt der letzte. Model Assumption must be stated explicitly. Jedes Modell, das Sie bilden, wird unter einer gewissen Annahme gebildet, dass gewisse Dinge wichtig sind und gewisse Dinge nicht wichtig sind. Und das Modell, selbst wenn die Schlüsse innerhalb des Modells, wenn es der Programm verifiziert und alles ist hundertprozentig richtig, so ist es nur insoweit richtig, als die Annahmen, unter denen Sie das Modell gebildet haben, richtig sind. Und das nennt man die Assumption Coverage. Hier. Das heißt, ich habe Annahmen, unter denen ein Modell gebildet wird. Diese Annahmen, die Assumptions, die müssen mit dem wirklichen System zusammenpassen. Und das stimmt aber normalerweise nicht. Die Annahmen werden immer irgendwie von der Wirklichkeit abweichen, weil ich eben vereinfache. Und jetzt ist Assumption Coverage ist ein sehr wesentlicher Begriff. Es ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Annahmen, die ich in meiner Modellbildung treffe, in der Wirklichkeit auch erfüllt sind. Das heißt, inwieweit wird die Modellkonstruktion in der Wirklichkeit ist in der Wirklichkeit gerechtfertigt. Was ist die Folge? Erstens, ich muss einmal die Assumptions, die Annahmen, die ich in meinem Modell mache, muss ich mal explizit machen. Und bevor ich dann kurz analysiere innerhalb des Modells, muss ich mal einen Schritt zurücktreten und sagen, wie gut sind meine Annahmen. Und die Coverage, das ist der Überdeckungsfaktor im Deutschen, also im Englischen der Terminus Coverage, den Sie aus der Statistik kennen. Die Assumption Coverage sagt mir, gibt mir an, wie wahrscheinlich ist es, dass ein perfektes Modell, also wenn innerhalb des Modells alles konsistent ist und alles stimmt, dass ein perfektes Modell auch in der Wirklichkeit richtig ist. Und das ist jetzt dieser Unterschied zwischen den Begriffen Verifikation und Validierung. Verifikation ist innerhalb des Modells und Validierung ist Modell gegen Wirklichkeit. Und wenn ich eine, deshalb ist es nie ausreichend, wenn Sie sagen, ich habe ein Programm formal verifiziert, deshalb ist es richtig, fertig, ich brauche es nicht mehr weiter überprüfen. Dieser Schritt, die Assumption Coverage zu bringen und diesen Schritt von dem Modell zur Wirklichkeit zu machen, der ist zwingenderweise nicht formal und den müssen Sie durch irgendwelche Maßnahmen machen, und da ist Testen natürlich eine der Techniken, die dafür eine besondere Bedeutung haben. Also was sind die Kernaussagen? Jedes Modell ist nur so gut wie die Annahmen. Die Annahmen muss ich explizit auflisten. Ich muss diese Assumption Coverage angeben und überprüfen. Und die Ergebnisse des Modells sind nur insoweit richtig, als die Assumption Coverage gegeben ist. Jedes Programm ist ein Modell. Jedes Programm ist ein Modell. Ein Programm ist ja nichts anderes als ein Plan, wenn Sie es aus der Sicht der Begriffsbildung sehen, ein Plan, wie ein Computer arbeiten soll. Ein Programm selbst hat ja kein Zeitverhalten oder hat ja kein, es gibt ja kein Zeitverhalten oder auch ein Ausfall eines Programms gibt es ja nicht. Es gibt einen Fehler im Programm, aber nicht einen Ausfall, weil Ausfall heißt ja, dass zu irgendeinem Zeitpunkt das Verhalten vom beabsichtigten Verhalten abweicht und das kann ich beim Programm nicht sagen. Das ist ein Plan und der Plan kann nicht ausfallen. Der Plan kann fehlerhaft sein, aber er kann nicht ausfallen. Erst durch die Verbindung des Plans mit einem Ausführungseinheit, also mit einer CPU, wird der Plan sozusagen in die Realität umgesetzt. Und wenn ich von Validierung spreche, so kann ich nicht Software validieren, sondern ich kann das System validieren. Was soll ich beim Plan validieren? Das ist eine Anzahl von Instruktionen, die mich jetzt schauen, stimmen diese Instruktionen mit dem überein, was in der Wirklichkeit ist? Das liegt nicht im Programm, das liegt in der Ausführung des Programms. Und Ausführung des Programms heißt Software plus Hardware. Also, dass man hier, das ist, und diese ganze Terminologie und das ganze Gebiet des Software Engineering und Software Modellierung und Software Komponenten und alles, für mich ist das immer mit ein bisschen ein Fragezeichen zu sehen, macht natürlich in gewissen Bereichen Sinn, aber ein System nur auf die Software zu reduzieren, vor allem im Echtzeitbereich, ist ein großer Fehler, weil Software hat keine Zeitdimension. Die Zeitdimension kommt erst durch die Hardware rein. Durch die Ausführung des Programms kommt die Zeitdimension rein. Ein Plan, ein Ausführungsplan hat keine Zeitdimension. Das ist zeitlos. Und wenn mich das Zeitverhalten interessiert, was bei uns im Echtzeitsystem ist, dann muss ich Software plus Hardware als Einheit bilden, dann kann ich die Software allein anschauen. Bitte sehr. Ist ja wahrscheinlich Überdeckungswahrscheinlichkeit, ja?
Ja, aber wie kann ich
die
feststellen? Das ist auch nur eine Annahme.
Naja, das ist eine sehr gute Frage. Sie können sie durch Testen schon feststellen, in gewisser Weise abgrenzen. Aber erst wenn Sie das System bauen und schauen, ob das Verhalten in der Wirklichkeit mit dem spezifizierten Verhalten übereinstimmt. Also testen, weil beim Testen, wenn Sie ein System bauen und dann die Ergebnisse vergleichen, dann haben Sie ja auch sozusagen diese Assumptions irgendwo mit eingebunden. Ich werde auf das Thema, das ist eine ausgezeichnete Frage, Sie haben mitgelacht, das ist ganz wichtig. Formal feststellen lässt sich nicht. Ich meine, testen ist das nächste, was ankommt. Weil ich müsste ja, wenn ich es formal feststelle, müsste ich wieder ein Modell bilden und wenn ich wieder ein Modell bin, bin ich wieder im gleichen Zyklus drinnen, wie ich vorher drinnen war, was nicht geht. Ne? Weitere Fragen? Wir wollen uns nun zwei solche Assumptions anschauen, die bei der Bau und bei der Modellierung eines verteilten Systems, verteilten Echtzeitsystems, von besonderer Bedeutung sind. Und die eine sind die Lastannahmen und das andere sind die Fehlerannahmen. Also die Lasthypothese und die Fehlerhypothese. Bleiben wir zuerst mal bei der Lasthypothese. Wenn immer ich ein System baue, ein Echtzeitsystem, dann gehe ich irgendwo davon aus, dass es eine gewisse Anzahl von Ereignissen verarbeiten wird können, und wenn die Ereignisse mehr werden als die angenommenen, damit es nicht mehr geht. Das ist im Wesentlichen die Lasthypothese. Wie viel Last kann ich dem System zumuten, bevor es seinen Zeitverhalten nicht mehr erfüllt? Und diese Lasthypothese, diese Lastannahme, ist natürlich eine Annahme. Ob die in der Wirklichkeit stimmt, kann ich nur später noch testen sehen, aber ich muss dir mal festlegen und sagen, das ist meine Annahme. Weil diese beiden Annahmen, jede Annahme, also jede Assumption, aber die im Besonderen, bilden sozusagen eine Grenze zwischen der Verantwortung des Nutzers und der Verantwortung des Computeringenieurs, also des Systemingenieurs. Weil, darf ich ein Beispiel nehmen aus der Ingenieurtechnik, aus der klassischen Ingenieurtechnik? Wenn Sie eine Brücke bauen, wenn Sie natürlich zu Ihren Techniker, und Sie sind ja Techniker, Sie sind ja in einer technischen Universität, wenn Sie natürlich zu Ihren Auftraggeber gehen und sagen, soll es eine Fahrradbrücke oder eine Eisenbahnbrücke sein? Also soll die eine Last von einer Tonne oder von 100 Tonnen aushalten? Das ist die Lastannahme. Und wenn der Auftraggeber sagt, die Last ist eine Tonne, die Sie aushalten müssen, dann werden Sie eine Brücke bauen, die eine Tonne aushält. Also wenn die Last 100 Tonnen ist, wird eine Brücke sein, die 100 Tonnen aushalten. Wenn aber jetzt Sie eine Brücke aufbauen, die eine Tonne aushalten soll, und Ihr Auftraggeber kommt jetzt mit einem Gefährt, das 5 Tonnen hat, und fährt über die Brücke und die Brücke bricht zusammen, und dann sind nicht Sie schuld, dann ist der andere schuld, dann hat er falsch spezifiziert sozusagen. Das kann man nicht dem Ingenieur vorwerfen, dass er ein System gebaut hat, das unter anderen Bedingungen eingesetzt wird, als es vom Designer vorgesehen war. Das heißt, eine klare Festlegung dieser Annahmen für das Modell ist allein zum Schutz des Ingenieurs notwendig. Und das gleiche gilt für die Fehler. Darf ich dir mal eine Story erzählen? Eine Story, die mich wirklich sehr gewundert hat. Ich war mal in Detroit bei einer Konferenz und bin mit Technikern vom großen, ich kann den Namen nennen, ich nenne die Namen, vom großen amerikanischen Autofirmen am Abend bei einem Bier zusammengesessen und wir haben diskutiert über ihre Systeme. Und die Frage sind, was sind Ihre Annahmen? In dem Fall waren es die Fehlerannahmen. Fehlerannahmen sagen, welche Fehler soll das System tolerieren, welche Fehler kann es nicht mehr tolerieren. Das heißt, wenn ich die Fehlerannahme festlege, dann kann ich ein System bauen, das eben die Fehler, die toleriert werden sollen, tolerieren muss. Und wenn Fehler auftreten, die außerhalb der Fehlerhypothese liegen, dann wird auch ein fehlertolerantes System zusammenbrechen. Das Erste, wenn Sie also so ein System bauen, ist, dass sie die Lastannahmen und die Fehlerannahmen einmal vorgeben und dann entsprechend konstruieren. Und da frage ich Sie nur, was ist eure Fehlerannahme beim System? Und sagt, naja, wir haben keine Fehlerannahme. Das wundert mich, wie kann man dann ein fehlertolerantes System bauen, wenn man nicht weiß, welche Fehler toleriert werden sollen? Das geht ja nicht. Sagt, naja, Sie haben schon recht. Aber unser Management verbietet uns, Fehlerannahmen aufzuschreiben. Es wird nur, warum verbietet das Management, Fehlerannahmen aufzuschreiben? Ich meine, jedes vernünftige, ingenieurmäßige Vorgehen geht davon aus, dass man zuerst Fehlerannahmen aufschreibt und dann das System baut, das eben die Fehler, die es tolerieren soll, auch toleriert. Und dann, unsere Rechtsabteilung sagt, wenn wir einen Katalog von Fehlern haben, die wir tolerieren und einige Fehler nicht tolerieren und dann tritt einer dieser nicht enthaltenen Fehler in der Praxis auf, da sind wir voll dran, rechtlich. Und deshalb dürfen wir keine Fehlernahme machen, weil wenn es zu einem Gerichtsverfahren kommt, könnten wir dann aufgrund dieser Liste von Fehlern, die wir nicht tolerieren, könnten wir dann zur Rechenschaft gezogen werden. Und Sie sehen, wie diffizil das Problem ist. Ich habe gesagt, naja, ich finde, das ist nicht ganz eine Absicherung, weil wenn es zu so einem Fall kommt, und ich bin ein Experte beim Gericht, der urteilen muss, ob das im Stand der Technik entsprechend entwickelt wurde, würde ich die erste Frage stellen, was sind die Fehlerannahmen? Fault Hypothesis. Und wenn die Fault Hypothesis nicht vorhanden sind, dann sind sie auf jeden Fall einmal schuld, weil sie da nicht entsprechend dem Stand der Technik gearbeitet haben. Weil der Stand der Technik verlangt eben, dass man die Fehlerannahmen klar zum Ausdruck bringt. Also wie diffizil das Ganze wird, wenn man es dann plötzlich das Technische mit dem Rechtlichen und Kommerziellen und so weiter reinbringt, ist die Sache nicht mehr so einfach. Aber trotzdem glaube ich, als Techniker müssen Sie darauf bestehen, dass wenn Sie Ihr System entwickeln, vorab die Lastannahmen und die Fehlerannahmen geklärt sind. Wenn die nicht geklärt sind, können Sie kein vernünftiges System konstruieren. Und bei den Lastannahmen kommt eben dazu, wie viele Signale soll Sie pro Zeiteinheit verarbeiten, was ist die Höchstlast der Signale und so fort. Und das ist natürlich schon eine sehr schwierige Sache. Denken Sie zum Beispiel an ein EVU-System, ein Stromverteilungssystem. Und die Hochlast wird dort bedingt durch die Blitzeinschlag. Wie viele Blitze dürfen innerhalb eines gewissen Zeitintervalls einschlagen? Was ist Ihre Annahme im Systemdesign? Das ist eine schwierige Frage. Das heißt, wie ist los? Und da wollen wir uns dann mit Techniken beschäftigen, wie selbst wenn die Lastannahme schwierig ist und verletzt werden ist, wie kann man Systeme bauen, die auch bei einer Überschreitung der Last zumindest nicht total auseinanderbrechen. Das heißt, ich habe noch immer ein gewisses Mindestmaß an Funktionalität aufrechterhalten. Das System schützt sich sozusagen vor Hochlast. Typischer Fall im Telefonsystem, das ist da relativ gut realisiert. Telefonsysteme schützen sich vor Hochlast. Wenn angenommen alle Telefonbenutzer gleichzeitig den Hörer abheben und telefonieren wollen, ist das ein Telefonsystem hoffnungslos überfordert. Also da bricht alles zusammen. Und der Grund ist, dass man sagt, aus rein ökonomischen Gründen kann man sich nicht leisten, ein Telefonsystem zu bauen, das auf diesen Hochlastfall beherrscht. Deshalb gibt es ja in der Telefontechnik, die sich damit beschäftigt haben, gibt es da gewisse Standardannahmen, dass man sagt, maximal telefonieren, ich weiß nicht, 3 von 10 Hörern, und das muss man unterstützen und der Rest ist dann. Was passiert, was macht das Telefonsystem? Das Telefonsystem überwacht den Zustand der Vermittlungen, und wenn da eine gewisse Aktivität überschritten wird, die kritisch ist, wir wollen dann im Folgenden, wenn wir zur Kommunikation kommen, noch auf diese Phänomene genau zu sprechen kommen. Wenn das System Gefahr läuft, dass es zusammenbricht, dass es ins Crashing reinkommt, dann wird einfach Last abgeworfen. Und das macht man so, indem einfach alle Leitungen besetzt gibt. Jetzt wäre besetzt, wenn man das aufhebt und man ist besetzt, dann ist man irritiert. Das heißt, das macht man so intelligent, dass man den aufheben lässt, den Hörer wählen lässt, und nach einer Zeit kriegt er dann das Besetzsignal. Obwohl man eh schon wusste, dass es sofort besetzt wird, aber das würde den Benutzer nicht haben, weil das würde den Benutzer stören. Also ist es gescheit, aber verzögert es ein bisschen, macht so, als ob die Verbindung aufgebaut wird, und dann gibt man erst das Besetzsignal, damit ist das von der sozialen Akzeptanz viel höher, als wenn man das Besetzsignal schon gibt, wenn man den Hörer aufhebt. Aber das technisch ist es genau so, dass man im Hochlastfall genau weiß, dass er in 30 Sekunden Besetzsignal kriegen wird, nur Server etwas, und man lässt den ersten wählen, und dann gibt es den Namen, der ist wirklich besetzt. Okay. Das heißt, wir haben jetzt die Fehlerhypothese und die Lasthypothese, und was wir auch noch haben wollen, und ich habe das kurz angesprochen, ist diese letzte Zeile hier, dass wir unter Umständen uns auch überlegen müssen, was passiert, wenn die Fehlerhypothese verletzt ist oder wenn die Lasthypothese verletzt ist? Was kann ich dann machen? Und das bezeichnet man in der Sicherheitstechnik als Never-Give-Up-Strategie. Das heißt, dass man dann Überlegungen macht, dass man erstens erkennt, dass die Last überschritten wird, also jetzt als Beispiel das Telefon, und zweitens, dass man dann Strategien festlegt, wie man diesen Fall auch noch beherrscht, ohne dass was passiert. Das Beispiel, das ich Ihnen gebracht habe mit dem Telefon, ist genauso eine Never-Give-Up-Strategie. Das heißt, ich habe jetzt ein Verkehrsaufkommen, das über dem spezifizierten Verkehrsaufkommen liegt. Im Grunde genommen könnte ich sagen, als Techniker, mein System bricht zusammen, es wird mehr telefoniert, als in dem Spezifikationsdokument entsteht, und damit bin ich sozusagen aus dem Schneider der anderen, der das spezifiziert hat, die Schuld. Aber so einfach ist die Welt nicht. Sondern dann überlegt man sich Strategien, wie man auch bei Verletzung dieser Annahmen noch eine sinnvolle Leistung erbringen kann. Und genau das sind die Never-Give-Up-Strategien, die im Telefon eben lauten, wenn viel telefoniert wird, dann kriegen die Hörer Besetzzeichen, und das macht man intelligent, damit man sozial akzeptiert wird. Das ist genau eine NGU-Strategie. Fragen zu dem? Man ist ja ziemlich grundsätzliche Fragen zum Thema der Modellierung, die Sie aber doch, glaube ich, vor Augen führen sollten. Gibt es irgendwelche Fragen zu dem? Bitte sehr.
Zu der Telefongeschichte. Ist es nicht auch sinnvoll, dass es verzögern, damit nicht öfter probiert wird, ob schon funktioniert?
Naja, das erreiche ich ja dadurch. Das erreiche ich auch dadurch. Dadurch, dass ich dir nicht gleich das Signal gebe, sondern erst 30 oder 40 Sekunden später wird ja auch die Last reduziert, weil ja maximal in 40 Sekunden wieder neu wählen kann. Das ist die gleiche, ist eine typische NGU-Strategie. Aber was ich mir rausgekommen ist, dass Sie sich immer überlegen bei Systemen, die Sie bauen, erstens Lasthypothese, Fehlerhypothese und zweitens, was passiert, wenn diese Hypothesen falsch sind, dass Sie dann noch sagen, ich habe noch eine NGU-Strategie, eine Never-Give-Up-Strategie, die ich dann einsetzen kann, wenn es passiert. Ein typisches Beispiel, ein negatives Beispiel, war da in Hamburg bei dem Bahnhof, wo man computergesteuertes Bahnhofssystem gemacht hat, das hat alles schön funktioniert im Test, und wie man es dann am ersten Tag eingesetzt hat, war das Lastaufkommen viel höher als getestet und geplant. Das hat man die Lasthypothese schlecht gemacht. Und das System ist laufend zusammengebrochen mit Stack Overflow. Zu viele Signale, zu viele Memory-Listen aufgebaut und das ist zusammengebrochen, und der ganze Hamburger Bahnhof war. Mit einer NGU-Strategie. Wenn ich also das mache, dann sage ich einfach, dann setze ich gewisse Züge auf Halt und lasse zumindest die anderen Züge noch durchfahren. Ich lasse das System nicht zusammenbrechen. Wenn ich aber keine NGU-Strategie habe und keine Last, in dem Sinn das Lastlimit überwache, dann kommt es auch in Fällen, wo das System dann total zusammenbricht. Ist auch in anderen Fällen, kritischen Fällen, oft passiert, dass Echtzeitsysteme, die nach dem Prinzip des Best Effort gebaut werden, genau dann zusammenbrechen, wenn man sie am dringendsten braucht.
Aber gut, die Never-Give-Up-Strategie hängt ja auch vom Modell ab, quasi.
Sicher. Wir werden sehen, wie man Negative-Up-Strategie eine Fehlertoleranz machen kann.
Weil das Ganze ist noch nach oben hin abgeschränkt, was man machen kann, weil irgendwann sind so viele Signale da, dass man
ist klar, selbst... Irgendwo ist ein Ende da.
Ja.
Bitte sehr. Naja, das hängt jetzt natürlich davon ab, ob Sie in einer Fail-Safe oder Fail-Operationalen Umgebung sind. Wenn Sie in einer Fail-Operationalen Umgebung sind, dann müssen Sie einfach schauen, dass Sie, wenn ein Flugzeug fliegt, dann können Sie nicht sagen, so jetzt bin ich fertig, jetzt stürzt es ab. Das ist ja passiert bei der Ariane 5 Rakete. Ich weiß nicht, ob Sie das gehört haben, vor 10 Jahren. Da war ja ein Systemfehler, man hat keine Never-Give-Up-Strategie vorgesehen gehabt. Das war der Fehler, wäre eigentlich durch eine NGU-Strategie leicht zu beheben gewesen. Das war kein Fehler. Aber man hat sich genau das außerhalb der Fehlerhypothese, deshalb sprengen wir die Rakete. Punkt. Also, das hängt sehr vom Anwendungsfeld ab. Aber zum Beispiel bei der Fehlerhypothese, das ist eine normale Annahme, dass man sagt, wenn ihr ein System habt aus N Komponenten, dann sagt man, eine Komponente kann beliebig ausfallen. Byzantinisch ausfallen. Ne? Also byzantinische Fehler. Und man kann zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Komponenten unabhängig voneinander byzantinisch ausfallen aufgrund von zufälligen Fehlern, dass die relativ so gering ist, dass sie unterhalb dieser 10 hoch minus 9 Grenze von 10 hoch minus 9, also Fehlern pro Stunde oder ein Fehler in 100.000, 150.000 Jahren, dass das unter diesem Wert liegt. Aber das geht natürlich davon aus, dass die Annahme richtig ist, und das ist wieder die Assumption Coverage, dass die Fehler statistisch unabhängig sind. Wenn die Fehler statistisch abhängig sind, ist diese Schlussweise falsch. Und jetzt gibt es statistisch abhängige Fehler. Sie können zum Beispiel, das sind vor allem die transienten Fehler. Sie können durch, zum Beispiel durch, es gibt ja da, ich weiß nicht, ob Sie sich schon damit beschäftigt haben, das Jahr 2012. Da sagt man ja, dass da alle möglichen Solareffekte auftreten und dass es hier vielleicht über kosmische Einstrahlungen eine massive korrelierte Fehlerursache, also eine Ursache gibt, die zu korrelierten Ausfällen führt. Und da ist aber dann die Never-Give-Up-Strategie in solchen Systemen. Also wenn wirklich mehr als einer ausfällt, dann gehe ich davon aus, dass der Fehler transient ist und nicht permanent. Und das ist durch statistische Daten sehr gut belegt. Weil, wie gesagt, dass ein Chip permanent ausfällt, ist die Wahrscheinlichkeit, ich weiß nicht, 1000 oder 10.000 Jahre. Dass innerhalb einer Sekunde zwei Chips permanent ausfallen, ist sehr unwahrscheinlich. Das heißt, aber die transienten Fehler, also das transiente Ausfallen, das kann natürlich korreliert sein. Und wenn ich die Annahme mache, dass ein Chip transient ausfällt, und zwar nicht nur einer, sondern viele transient ausfallen, weil sie durch eine gemeinsame Fehlerursache entsprechend also beschädigt werden in ihrem Zustand, dann kann ich als Negativ-Up-Strategie sagen, ich mache einen kompletten Neustart des Systems. Das heißt, ich resette alle Komponenten und fahre die alle Komponenten hoch und mache das ein. Und wenn ich jetzt das als NGU-Strategie vorsehe, wenn man zum Beispiel in der Ariane das als NGU-Strategie vorgesehen hätte, wenn die Rakete nicht abstürzt, wenn ich das jetzt vorsehe, dann muss natürlich in meinem Systemdesign Folgendes vorhanden sein. Ich muss erstens eine Funktion im System haben, die die Fehlerhypothese überwacht. Das heißt, wann gilt die Fehlerhypothese und wann gilt sie nicht mehr? Das heißt, wenn mehr als eine Komponente ausfällt, wenn zwei gleichzeitig ausfällt, ist die Fehlerhypothese verletzt. Und dann muss ich einen generalen Restart aller Komponenten veranlassen. Das heißt, ich mache ein generales Reset von allen Komponenten und fahre die hoch. Und die Wahrscheinlichkeit, dass in dem nächsten Intervall wieder eine solche externe Störung auftritt, ist eher gering. Und damit habe ich dann, wenn ich jetzt den Restart entsprechend kurz halte, habe ich dann die Systemfunktion wieder erhalten, ohne dass was passiert ist. Zum Beispiel im Auto gibt es Untersuchungen, wo man sagt, dass wenn man 50 Millisekunden lang die Computersteuerung wegnimmt, und die Aktuatoren einfriert, dann passiert eigentlich nichts. Das heißt, ich kann 50 Millisekunden mit der gleichen Einstellung der Aktuatoren weiterfahren, was die Bremse, was die Lenkung und alles passiert, da passiert nichts. Das heißt, wenn ich in der Lage bin, einen kompletten Restart meines Systems in 50 Millisekunden durchzuführen, dann kann ich mit meiner NGU-Strategie sogar Fehler beherrschen, die außerhalb der Erfolgshypothese sind und trotzdem habe ich keine mit negativen Auswirkungen auf den Endbenutzer. Im Flugzeug ist diese Zeit sogar geringer, die ist sogar im Sekundentakt. Also die Technik, die Sie dann anführen, wäre, Sie haben einmal einen Algorithmus im System, der feststellt, ob die Fehlerhypothese oder die Lasthypothese gleichermaßen erhalten, verletzt wird. Wenn sie verletzt wird, frieren Sie alle Aktuatoren auf den Ist-Wert ein und machen einen Neustart des Systems und schauen, dass der innerhalb einer gegebenen Zeit durchgeführt, geht es natürlich wieder voraus, dass im Systemdesign diese Neustart, diese Restartzeit durch entsprechende Maßnahmen garantieren können. Wenn Sie halt einen PC nehmen und da brauchen Sie einen Neustart, ich weiß nicht, 30 oder 60 Sekunden ist das natürlich unmöglich. Sie müssen dann schauen, dass Sie so einen Restart der vorgegebenen Zeit durch die Dynamik des Prozesses vorgegeben ist, auch tatsächlich durchführen können. Bitte sehr.
Das Flugzeug ist im Sekundenbereich. Das kommt wahrscheinlich auch darauf an, ob das Flugzeug noch fliegt oder ob es vom Start und
Landen ist. Das ist richtig. Beim Start und Landen ist es kritisch, aber im normalen Flug ist es auch eher unkritisch. Aber beim Start und Landen ist es kritisch. Ich meine, wir haben ja im Institut vor x Jahren dieses DTP-Protokoll entwickelt, das wir ja in der Vorlesung behandeln werden. Und dieses DTP-Protokoll wird jetzt bei der Boeing 787 ist das Teil des Bombordsystems, also das sind insgesamt, glaube ich, so eine 60 oder 70 DTP-Knoten, die nach dem Prinzip hier also entwickelt wurden und 10 Netzwerke, die miteinander verbinden. Und das soll ja voraussichtlich noch vor Ende des Jahres der Jungfernflug dieses Flugzeuges stattfinden. Also werden wir sehen, ob alles wirklich funktioniert. Okay, Fragen?
Vielleicht eine gemeine Frage, aber liegt
es
an dem Protokoll, warum die eigentlich seit 3 Jahren
weg sind? Nein, liegt nicht daran. Ich war vor 14 Tagen bei Boeing in Seattle und sie haben gesagt, es liegt, die Inbetriebnahme von dem Ganzen ist sogar weit besser als ursprünglich angenommen. Also die Tech, die das braucht, hat eine ganze Menge von Zusatzaufträgen gekriegt, weil das so gut funktioniert hat. Aber der Fehler liegt in der Mechanik. Also haben die folgendes Problem. Die haben neue Werkstoffe eingesetzt. Also die 787er ist ja mit sehr vielen diesen Verbundwerkstoffen, also Carbon Fiber. Und da hat die die Werkstoffe sind modellmäßig berechnet worden und diese Modelle, und das ist genau wieder unsere Sanchez-Kawitz, haben sich dann herausgestellt, wie sie die ersten Nass-Tests gemacht haben, dass die Modelle zu ungenau sind. Dass also die Wirklichkeit mit den Werkstoffmodellen nicht voll übereinstimmt. Und jetzt müssen sie in gewissen Punkten, vor allem der Flügel, wo der Flügel am Rumpf aufgehängt wird, müssen Verstärkungen vornehmen. Das ist, wie gesagt, vor 2 Jahren oder 1 Jahr haben sie festgestellt. Und das ist natürlich eine größere Sache, wenn man die mechanische Konstruktion hier ergänzen muss. Und das soll ist jetzt abgeschlossen. Und sie haben, was ich, wie gesagt, vorige Woche habe ich gesagt, sie wollen noch vor Ende des Jahres das erste Mal fliegen. Aber das ist doch gut für die Verzögerung. Bitte sehr.
Das ist das, was ich gesagt habe, dass man
also nicht beim Motor, nicht die Motorsteuerung, aber die ganze Lenkung, Bremsen und das Ganze, im Motor nicht. Die Vordynamik gemeint, nicht die Motorsteuerung. Beantwortet. Okay. Gut, machen wir, glaube ich, jetzt eine kurze Pause und machen wir 5 Minuten wieder weiter.
Ich bin 3 Kunden, die ich habe. Ich